Ende des 18. Jahrhunderts gibt es dann eine Erfindung, die die Mittelschüler plagt, seither, wo sie nicht genau wissen, warum sie das lernen müssen, unter dem Namen darstellende Geometrie. Das ist eine wiederum französische Erfindung von einem gewissen Gaspard Monge, der das in einer Schule für Befestigungskunst als Vereinfachung der geometrischen Methoden, diese komplizierten Festungsbauwerke herzustellen und zu zeichnen, erfunden hat. Das war natürlich Staatsgeheimnis, diese Schule Messier war eine königliche Militärschule. Veröffentlicht ist das alles geworden in der Zeit der Französischen Revolution 1795 mit der Gründung der Ingenieurschule schlechthin, der École Polytechnique, die als Grundlagenschule für alle Ingenieure, drum Polytechnik, viele und alle Techniken, sich im Wesentlichen auf das Konzept der darstellenden Geometrie gestützt hat. Die darstellende Geometrie ist nun das erste konstruktive Verfahren, das als explizite Sprache des Ingenieurs von Gaspard Monge bezeichnet wird in entsprechenden Reden, die er da zur Einweihung dieser École Polytechnique und der École Normale, die gleichzeitig gegründet worden sind, gehalten hat. Was umfasst diese Sprache? Sie gewöhnt einerseits, wie er sagt, die damit Beschäftigten an Präzision. Man muss genau zeichnen und Präzision ist für die spätere Maschinentechnik enorm wichtig. Aber, und das ist das Interessante jetzt dran, die Zeichnung macht etwas sichtbar, und zwar konstruktiv, was wir in der Realität nicht wahrnehmen können, obwohl es da ist, nämlich etwa zu schnelle Bewegungen, maschinelle Bewegungen etwa. Und um nun maschinelle Massenpunkte, die rotieren oder vorwärts-rückwärts verlaufen, aber in ihrer Figur sich unserer Wahrnehmung entziehen, und die Figur ist das ganz Entscheidende der Technik, des Maschinenbaus insbesondere. Es müssen bestimmte Bewegungsformen erzielt werden. Drum fängt, wie Marx es richtig bemerkt hat, die große Industrie mit der Werkzeugmaschine und nicht mit der Dampfmaschine an. Es ist nicht die Energieform, die das Entscheidende ist in der Maschinerie, sondern es ist die Herstellung einer bestimmten Bewegungsform, die das Wichtige ist.
Gibt es ja schon bei Kant. Nicht? Bei Kant gibt es irgendwo so eine Definition die der Maschine, wo er sagt, eine Maschine ist ein Gegenstand, dessen Wirksamkeit allein auf seiner geometrischen Struktur beruht. Ja.
Das wird auch dann das Thema und das heftig umstrittene Thema der sich autonom entwickelnden Maschinenwissenschaft im 19. Jahrhundert sein, die den Weg macht von der darstellenden Geometrie bis zur kinematischen Zeichensprache von Franz Rouleau ab 1870 ungefähr, wo bestimmte Bewegungsformen so standardisiert werden, dass sie mit einer Buchstabensprache ausgedrückt werden können und jede Maschine dann in einem Code beschreibbar ist. Jede Maschine allerdings nach ihren kinematischen, also nach ihren Bewegungsformen und nicht nach ihren Krafterfordernissen. Darum war die Kritik der Mechaniker dann ganz klar, diese Maschinen können ja nie laufen, weil da ist keine Kraft dahinter sozusagen. Das reduziert die Maschine auf das geometrische Verhältnis ihrer Teile zueinander. Was nun das Interessante bei Monge ist, ist dieses, dass die darstellende Geometrie die Grundlage aller Maschinenwissenschaften ist, insofern die Mathematik im weiteren Sinn die Grundlage aller Technik ist. Weil, wiederum Kant, den du schon angesprochen hast, es ist der Philosophie und auch der Naturwissenschaft verboten zu konstruieren, weil sie ja dann was imaginieren würde, was es gar nicht gibt. Also in der Philosophie sind es diese metaphysischen Entitäten, in der Naturwissenschaft sind es etwa
irgendwelche Kräfte,
aber die Schwimmkraft, oder ist es das Einhorn in der Zoologie oder irgendwelche Wunderblumen in der Botanik. Kurzum, die Naturwissenschaft darf nicht konstruieren, die Technik aber muss konstruieren. Und daher muss er sich der Mathematik bedienen, wenn man jetzt strikt kantianisch argumentiert, man kann dort der Mathematik das Konstruieren erlaubt.
Also ich sehe jetzt eine ganze Menge sehr interessante Sachen. Wahrscheinlich hängt das doch auch untereinander ein bisschen zusammen. Also dieser eine Punkt, dass es eben die Technik ist, die den Anspruch stellt, uns mit etwas Neuem zu konfrontieren, ganz im Unterschied zur Wissenschaft, die uns ja sagen soll, wie es ist und womöglich, wie es immer war und gar nicht anders sein kann. Und dass das eben vielleicht auch damit zusammenhängt, was du so bezeichnet hast, dass da etwas sichtbar gemacht wird, was vorher nicht sichtbar war. Also eine allzu hohe Geschwindigkeit oder auch Verhältnisse in kleinen Regionen, die wir nicht wahrnehmen können. Und das ist, glaube ich, schon, und inwiefern hängt das zusammen, dieses Sichtbarmachen und diese Möglichkeit, das Neue zu konstruieren, welche Schlüsselrolle spielt, oder warum spielt da, inwiefern spielt da die Zeichnung so eine Schlüsselrolle? Ne? Ich meine, ich denke ja daran, dass ein wesentlicher Unterschied in der Naturwissenschaft der Neuzeit, also von der frühen Neuzeit an, gegenüber der Antike, ja dieser Impuls ist, wie soll man sagen, diese verschiedenen inneren Bestimmungen der Natur, Dinge, Kräfte, Zustandsdimensionen und solche Sachen loszuwerden und in der Physik sich so gewissermaßen nur mehr mit dem zu beschäftigen, was man auch wirklich von außen erkennen, möglichst natürlich auch reproduzieren kann. Also diesen Impuls gibt es ja auch schon in der Wissenschaft in der Neuzeit, wobei das natürlich klar ist, dass daraus eben dieses besonders enge Verhältnis von Wissenschaft und Technologie in der Neuzeit resultiert. Und was mir daran aber jetzt sehr, sehr interessant erscheint, ist folgender Punkt. Dieser Wille, sozusagen in der Erklärung der Naturphänomene ohne verborgene Innerlichkeiten auszukommen und alles auf einem sozusagen Plan, den jeder gleich sehen kann, sichtbar zu machen. Dieser Wille ist ja nicht ein Wille, die Dinge aufzuschneiden und sozusagen zu zerlegen und in sie hineinzuschauen, was ja auch ein Weg wäre, das Innere äußerlich zu machen und was in gewissen Wissenschaften und Künsten, wie zum Beispiel in der Anatomie, auf jeden Fall geschehen muss. Ne? Aber das ist da nicht das Wesentliche, sondern dieses Sichtbarmachen ist weniger ein Aufschneiden und Herausholen als ein Aufzeichnen, also sozusagen ein Registrieren unter einer bestimmten Norm. Ne? Und das hat eben sozusagen viel von diesem Begriff der Norm geht ja ein oder bestimmt dann den Begriff des wissenschaftlichen Instruments eigentlich. Das wissenschaftliche Instrument ja sozusagen auch natürlich ein physikalischer Gegenstand seinerseits ist, aber in dem eine gewisse Norm sich sedimentiert oder ausdrückt. Also ich habe so irgendwie, was mich interessieren würde jetzt einfach so spontan, das ist, ob du ein bisschen was sagen kannst über dieses Verhältnis von, über dieses Doppelverhältnis der Zeichnung einerseits zum Bild, zur Konstruktion und auf der anderen Seite dem Aufzeichnen als solchen, im Sinne des genormten Registrierens. Vielleicht hat damit auch, ich meine, so das Aufzeichnen im Sinne des bloßen Abbildens hat ja immer auch so etwas Selektives. Nicht? Und was hat dieses Selektive mit dem Konstruieren zu tun? Man hat schon einen bestimmten Zweck vor Augen oder so?
Naja, man kann sagen, im 19. Jahrhundert und dann natürlich im 20. fortgeführt, erfinden sich Maschinen, die die Natur sich selbst aufzeichnen lassen, wie das so hübsch heißt. Zum Beispiel jetzt ein ganz, ganz wesentliches Messgerät für die Physiologie, die Physik und für ballistische Untersuchungen, wo das typischerweise begonnen hat, war der sogenannte Wellenschreiber, der Chymograph. Das war eigentlich ein Zeitmessgerät, das aber nicht wie die Uhr jetzt halt eine Zeit ablesen ließ und vergleichen mit irgendeinem Ereignis, weil das Ereignis einfach zu schnell gegangen ist. Die simple Auflage war zum Beispiel die, wie schnell fliegt eine Kanonenkugel oder irgendein Projektil aus dem Rohr der Kanone oder dem Gewehr da raus. Wenn man sich da mit der Stoppuhr hinstellt und eine bestimmte Strecke misst, wird man verzweifelt sein, weil das geht flutsch und das Projektil ist vorbei. Daher muss man das Projektil selbst als Schalter benutzen, das einen Messvorgang ein- und wieder ausschaltet. Was es auch, weil es ja ein physikalischer Gegenstand ist und daher irgendwas durchtrennen kann, etwa halt einen Impuls auslöst und einen zweiten Impuls als Abschalten ebenfalls wieder auslöst, nachdem es eine bestimmte gemessene Strecke durchflogen hat, bewerkstelligbar ist, wenn nun das transformiert wird in eine Spur, die sich anderswo einzeichnet. Und das Chymograph ist dann einfach eine schnell rotierende Trommel, die berußt worden ist. Diese Trommel rotiert mit 3000 Umdrehungen. Damit habe ich einen Standard und das wird mit Fliehkraftregler halt konstant gehalten. Und auf dieser Trommel zeichnet sie die Flugzeit des Projektils zwischen Ein- und Ausschalten ab, indem halt beim Einschalten irgendein Stachel auf diese Trommel drückt, den Ruß aufkratzt und wenn das Projektil ausschaltet, wieder abhebt. Dann habe ich eine Strecke und kann das mit der rotierenden Geschwindigkeit umrechnen und sagen, so und so geschwind war dieses Projektil. Diese Erfindung wird nun sehr schnell von Ludwig dazu benutzt, um alle möglichen Naturvorgänge, also Pulsschläge und dergleichen, aufzuzeichnen. Und vor allem dann von einem der wichtigsten Naturwissenschaftler des 19. Jahrhunderts, von Hermann von Helmholtz, ab 1850 dazu benutzt, das zu messen, was er Nervenleitgeschwindigkeit nennt. Das basiert einfach auf der Idee, der Mensch ist auch nichts anderes als eine elektrische Maschine durch den Telegraphen, der die erste Anwendung der Elektrizität war. Vorgegeben, die Nerven sind Telegraphendrähte, die Nachrichten übertragen. Und weil sie das sind, braucht jede Nachricht eine bestimmte Zeit. Das heißt, das, was wir sehen, trifft als Lichteindruck auf unsere Retina, wird dort abgetastet und zum Gehirn transportiert. Wir haben alle diese wesentlichen Sensorien im Kopf, weil die Leitungen zum Gehirn die kürzesten sind. Das ist sehr praktisch eingerichtet bei uns. Daher leben wir nahezu in der Gegenwart.
Das ist ein sehr konservativ-theologischer Gedanke.
Ja, der Helmholtz hat ihn selbst dann scherzhaft beim Bericht von seinen myografischen Messungen so eingeführt, dass wir glücklicherweise eben kurze Leitungen haben, während ein Walfisch, den man am Schwanz zwickt, erst nach 2 Sekunden bemerkt, dass er gezwickt worden ist und nach weiteren 2 Sekunden dann halt den Befehl gibt, schlage mit einem Schwanz aus und entferne das lästige Ding da hinten. Das geht bei uns schneller. Trotzdem aber braucht es eine Zeit und diese Zeit ist messbar. Jetzt abgesehen von den Messschwierigkeiten, die der Helmholtz gehabt hat, die 8 Jahre gedauert haben, bis er ungefähre verlässliche numerische Resultate gehabt hat, ist es eben dieses, die Natur selbst zum Sprechen zu bringen. Und das hat einen französischen Physiologen, Marais, der nicht zufällig dann der Pionier des Films ist, obwohl er nie einen Film gemacht hat, sondern nur Chronofotografie, dazu angeregt, ein unglaubliches Arsenal von Maschinen zu entwickeln, die alle auf diesem Prinzip des Wellenschreibers, des Chymographen basieren.
Macht man nochmal eine kleine Pause, gut, bevor wir in einem letzten Teil diese Sache weiterverfolgen und noch ein paar zusätzliche Fragen zumindest aufwerfen. Du hast noch ein zweites Stück.
Das ist wiederum von der Katharin Clement aus dem Projekt Beton. Ja, was diesen Physiologen Marais betrifft, der die Chronofotografie entwickelt hat, ist es wiederum dieses Verfahren, die Natur schaltet ein und aus. Sie schaltet jetzt allerdings ein Fotoapparat ein und aus und macht Serien von schnell ablaufenden Bewegungen, etwa den Flug einer Taube oder das Laufen eines Pferdes.
Ja, würde ich da kurz unterbringen, ist in der Tradition dann, sind da diese Bewegungsbilder von dem Muybridge?
Genau. Ja? Muybridge war eigentlich der diese Pferdebewegungen aufgenommen hat, weil es eine Streitfrage gegeben hat unter den Pferdezüchtern, ob es irgendeinen Moment gibt, wo das Pferd alle vier Hufe in der Luft hat. Das konnte man nicht entscheiden, wenn man es nicht sieht. Und Muybridge hat da so eine Versuchsanlage gebaut, wo dieses Pferd eine Serie von Fotoapparaten im Durchlauf einschaltet, indem es halt da einen Drähte durchtrennt. Und dann geht es tak, 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 tak. Und es gibt eine Serie von Fotografien, die praktisch infinitesimal jeden Bewegungsablauf festhalten. Und damit gibt es ein Bild, wo man dann sieht, okay, das Pferd hat tatsächlich alle vier Hufe in der Luft und die Frage ist entschieden. Marais macht nicht diese Technik, wo eine Serie von Fotografien mit einzelnen Fotoapparaten aufgenommen wird, die nacheinandergereiht sind, sondern überträgt es auf einen Fotoapparat und er findet dann zum Beispiel so eine Art Maschinengewehr, wo man auf Druck eine drehende Scheibe wie ein Gewehr bedienend halt fotografisch belichten kann. Nun ist der Film nichts anderes als, wie man weiß, eine Folge von Standbildern. Es gibt ja Bewegung im Film ja streng genommen nicht. Das ist eh Kinderkram, das weiß man halt, dass bei einer entsprechenden Animation von Chronofotografie die Dinge belebt ausschauen. Das hat man gemacht bei den Marais-Fotografien, die konnte man dann so übersetzen in filmische Produkte und tatsächlich erscheint es, wie wenn diese Serie von Fotografien ein Kontinuum der Bewegung ergebe. Marais war allerdings genau an dieser Zertrennung, an dem Infinitesimalen der Bewegung interessiert, um bestimmte Elemente des Stillstandes in der Bewegung zu bringen, brauche ich diese Abbildung auf einem feststehenden Bild der Fotografie. Das ist nun über die technischen Medien ein Verfahren, wie aus einem bestimmten natürlichen Ablauf konstruktiv Elemente zu gewinnen sind, die selbst Erkenntnisinstrument sind. Das genau waren ja immer die Fragen, wie stellt sich denn der Flug einer Taube dar? Das kann ich in einer Bewegungsfigur dann übersetzen, wann ich diese ganzen Fotografien habe. Und das wird jetzt insofern gelöst, als das Konstruktive sich nur auf diese Auslösertechnik bezieht, das Bild aber selbst der physikalische Vorgang ist. Wenn es nun möglich ist, das Bild selbst zu erzeugen, also nicht wie bei der Fotografie einfach die Lichtrealität mit einer lichtempfindlichen Platte zusammenzubringen, dann bin ich auf der Ebene der Zeichnung. Im Prinzip. Das bedeutet, so wie das Alberti-Fenster eine Art Fliegengitter auf die Welt geworfen hat, zu dem Zweck, dass sie jedes Kleinstquadratl da abzeichne, weil das leichter fällt, und dann insgesamt das gesamte Bild habe, das eben in diesem Rahmen erscheint. Und der Rahmen ist ganz wichtig für die Zentralperspektive und ja ist auch für den Film wichtig. Und ja ist natürlich fürs Fernsehen wichtig. Das sind alles gerahmte Bilder, durch die wir die weiter betrachten. Und das sind wir gewohnt, wir übersehen den Rahmen dann. Das stört uns nicht. Innerhalb des Rahmens können wir nun eine Bildzerlegung machen, die, wenn sie uns technisch gestattet, diese einzelnen Punkte, und auf das reduziert sie es dann, herzustellen, das heißt mit einem entsprechenden elektrischen Impuls anzusteuern, dann können wir jedes beliebige Bild, falls wir nur genügend große Rechnerleistung haben, generieren, das prinzipiell konstruktiv erschließbar ist. Damit würde das Element der Konstruktion in die Abbildung selbst eintreten, und zwar jetzt in die technisch generierte. Das ist natürlich nicht mehr diese langsame Zeichnung, da wissen wir ja, wir können alles zeichnen, was uns irgendwie als inneres Bild vor Augen schwebt und was unsere Zeichentechnik und Form ist. Da geht es in die Konstruktion einer Maschine über, die dann typischerweise sehende Maschine bezeichnet wird, schon sehr zeitig. Also eine Maschine, die sieht und die uns das von ihr Gesehene als Bild wiederbietet.
Also du würdest sagen, also ich sehe voraus, dass das jetzt ein bisschen auf einen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem traditionellen Film und dem und der elektronischen Aufzeichnung, also dem Fernsehen, hinausläuft. Aber ich möchte nochmal ganz kurz ablenken in die ein bisschen grundsätzliche Dimension. Ich habe jetzt eben so den Eindruck, dass du hast vorhin gesagt, vor ein paar Minuten, und wenn wir dieses Bild dann selber machen, also eben nicht nur die Fotoapparate benutzen, sondern dieses Bild dann selber machen, dann wird es zur Zeichnung. Das ist ja sehr interessant, das ist ja eine gegenüber der normalen, sagen wir, kunstgeschichtlichen Auffassung sehr abweichende Art und Weise, diese Differenz zu setzen, wo man sagt, naja, die Zeichnung, also das ist ein Zeichnungsbegriff, der sozusagen ein Zeichnungsbegriff, der so quasi erlaubt, ein ganzes Bild mitsamt sozusagen den gefüllten Flächen, also wenn es ein ebenes Bild ist, sozusagen noch als gezeichnetes zu betrachten. Und das wäre dann sozusagen, ist es ein Prozess, der nur in der Technikentwicklung stattfindet, oder glaubst du, dass es auch in der Kunst Parallelen dazu gibt? Das wäre interessant. Ich meine, im 15. und 16. Jahrhundert ist die Zeichnung halt das, was die Umrisslinien festlegt, und dann malt man das an mit irgendeiner Farbe. Und dieser Unterschied ist jetzt nicht mehr relevant, ne? Der verschwindet sozusagen. Und das hat ja fast eher den Eindruck, als wäre der jetzt zu so etwas Ähnlichem geworden wie dem Unterschied von digitaler und analoger Repräsentation. Ne? Aber also jetzt werden auch diese vollfärbigen, blühenden Bilder, die uns der Fernseher da entgegenschleudert, die sind alle gezeichnet, weil sie sozusagen Punkt für Punkt. Ne?
Ja, ja, natürlich haben wir im Impressionismus eine malerische Technik, die das vorwegnimmt. Ne? Die auch Punkte malt und in der Zusammensetzung, also jetzt trivial ist ausgedrückt, und in dieser Zusammensetzung der Punkte, weil wir in einem bestimmten Abstand zu dem Bild sind, und das empfiehlt sie beim Fernseher ebenfalls, weil man sonst nur das Flimmern vor Augen hat, dann sieht man ein Bild.
Also in Wirklichkeit haben wir da schon eine große Komplexion, nicht nur von der Entwicklung in der Kunst, von der Entwicklung der Technik, sondern vor allem auch der mit beiden zusammenhängenden Entwicklung verschiedener Theorien des Sehens als solchen. Ne? Diese wahrscheinlich als diese Theorien des Sehens auch nicht in ihrer Abfolge so dastehen würden, ohne ihre Interaktion mit technischen.
Genau, das ist sowohl bei der Zentralperspektive eine bestimmte Theorie des Sehens im Hintergrund mit diesen Sehfäden etc., wie natürlich auch beim Impressionismus, man braucht nur an Mach zu denken, der gleichsam die optische Theorie da dazu geliefert hat, wie die Realität als Bild erscheint, nämlich als dieses zusammengesetzte Flimmern, aber nicht als konturiertes Bild, wie wir es jetzt von einer Umrisszeichnung kennen.
Auch übrigens ja in einem ganz speziellen Fall, der uns ja sonst da jetzt nicht weiter interessiert, aber beim Farbfernsehen, ne? Also die verschiedenen Modelle, wie man das Farbfernsehen technisch realisiert, dividieren sich auch nur auseinander aufgrund, oder was die gemeinsame, das Wichtige, die Auswahl der Grundfarben, die da repräsentiert werden, ist nicht aus irgendeiner abstrakten Theorie heraus erfolgt, sondern natürlich aus einer physiologischen Theorie.
Ja, ja, diese drei Grundfarben, aus denen alle weiteren Farben ableitbar sind, ist eine physiologische Theorie, keine Frage. Wie man insgesamt sagen kann, in jede technische Konstruktion geht ein unendliches Universum ein. Das ist nicht so einfach, dass man sie jetzt vornimmt, man konstruiert eine Maschine und die ist isoliert von dem Rest der Welt. Selbst wenn wir es jetzt nur auf das von uns jetzt privilegierte Element der Zeichnung bringen. Worum es da jetzt bei diesen Bildgebenden, also den Maschinen, die selbst zeichnen, mit dem Kathodenstreu zeichnen und das Nachleuchten sehen wir dann als Bild, geht, ist diese Selbsttätigkeit, die die Maschine jetzt als Automat in ein Verhältnis zu einer bestimmten Natur bringt oder zu einem Rechner, der dann der Ersatz der Natur ist. Also ich habe zwei mögliche Bildquellen, die der Realität, wenn ich so will, und die des Programms, das im Rechner abläuft, wenn die Rechnerleistung noch mal stark genug ist. Jetzt mal abgesehen von dieser ganzen Computerei, ist es ja dieses, was uns dann im 20. Jahrhundert einerseits auf der Ebene des Messens, des ganz alltäglichen Messens, etwa im Radar, wie weit ist ein Gegenstand, der auf uns zufliegt, entfernt, mit welcher Geschwindigkeit kommt er auf uns zu. Und das wird übersetzt nicht in ein realistisches Bild von dem Objekt, das interessiert er überhaupt nicht, sondern in das ganz schematische, umrisshafte, wo bestimmte Landschaft in den Umrissen erscheint und das Objekt als flimmernder Punkt, der halt immer von dem Radarstreu erfasst wird. Und das Ganze ist bekanntlich ja nur auf dieser Echo-Wirkung, also auf der Selbstdarstellung des Objekts im Verhältnis zum Messgerät, zum abtastenden Messgerät konstruiert. Das ist eine Form, wie sie gleichsam jetzt eine Realität selbst zeichnen und abbilden kann, in einer ganz abstrakten Weise. Daher, und das Abstrakte fordert uns dazu auf, müssen wir das Bild interpretieren. Wir müssen wissen, das ist ein Flugzeug oder ein Schiff oder ein Auto, das da auf uns zukommt. Und es hat diese und diese Möglichkeiten. Und wir müssen rückrechnen, überhaupt am Anfang des Radars, wo das alles noch komplizierter war, wie jetzt diese physikalischen Relata wirklich zueinander stehen.
Darf ich vielleicht, ja, wir kommen schon irgendwie ein bisschen zum Ende, noch einmal eine Sache kurz erinnern, die mir aus deinem Vortrag da im Jänner im Gedächtnis geblieben war. Also wenn wir jetzt, für mich schaut es noch immer so aus, als hätten wir an dieser modernen technischen Zeichnung eben zwei Seiten, die wir unterscheiden können. Einerseits eben, dass sie im Unterschied zur künstlerischen Zeichnung Aufzeichnung ist. Und da hast du zwischendurch mal einen Begriff verwendet, der glaube ich ganz, ganz wichtig ist, eben, dass das, was da das Element in dieser Zeichnung ist, als Spur benannt werden kann. Und auf der anderen Seite gibt es eben diesen von dir besonders hervorgehobenen Schlüsselbegriff des Befehls. Ne? Mhm. Also, dass in ihrer konstruktiven Ausrichtung die technische Zeichnung sozusagen eine Inkorporation des Befehlsartigen hat. Und du hast damals, glaube ich, was gesagt, womit wir vielleicht dann irgendwie schließen können, weil uns das einen Ausblick in unserer gegenwärtigen Situation besonders noch erlaubt, dass eben die neueste wichtige Entwicklung in der technischen Zeichnung darin besteht, dass sozusagen die Zeichnung selbst in der Chip-Herstellung, in der modernen sozusagen zum Herstellungsfaktor wird, dass die Zeichnung sozusagen selbst schon herstellen kann, was, ja, also dass sozusagen der Befehl gar nicht mehr in unsere kommunikative Situation herausgelangt, ne? Mhm. Sozusagen sich selber realisiert.
Naja, für alle elektronischen Geräte oder nachrichtentechnischen Geräte ist dieses auf der Ebene der Zeichnung relevant, dass nun nicht mehr die Konstruktionszeichnung das Entscheidende ist, die gibt es auch noch, aber das ist sekundär, sondern der Schaltplan. Das ist die Verknüpfung der als Symbole dargestellten Bauelemente, die sich auf eine endliche, relativ geringe Anzahl reduzieren lassen, symbolisch in ihrer Verknüpfung dargestellt werden. Also das heißt, wie sie sich verbinden. Und diese Verbindungen sind immer elektrische Leitungen. Daher kann ich, wenn ich einen Schaltplan dann so weit bringe, dass er auf dem Print abdruckbar ist, und so hat man das ja vor 20, 30 Jahren gemacht, also auf Leiterplatten mit Fototechnik den Schaltplan aufgedruckt, das dazwischenliegende weggeätzt, und dann habe ich praktisch die Übersetzung, wenn ich die Elemente jetzt auch noch aufbringen kann, von dem, was das Entscheidende beim Schaltplan ist, nämlich die elektrische Verknüpfung, direkt abgebildet. Wenn ich jetzt bei dem Fortschritt der elektronischen Technik und der Miniaturisierung auf die Molekularebene komme, dann entzieht sich das erstens einmal meiner Ansicht. Die Zeichnung, die ich machen könnte, wäre, um sie sehen zu können, wahrscheinlich so groß wie der gesamte Bezirk da von irgendeinem modernen Chip. Daher verschwindet die Zeichnung in dem Element, das selber zeichnet. Jeder Chip zeichnet den nächsten Chip sozusagen. Das heißt, die Geräte konstruieren sie selbst und wir wissen gar nicht mehr, welche Möglichkeiten sie haben. Im Testverfahren kann man schätzen, 50% von einem Chip ist bekannt, der Rest macht er selber.
Also das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss, dass wir jetzt das Verschwinden der technischen Zeichnung sozusagen in ihrem eigenen produktiven Zusammenhang konstatiert haben, nachdem wir davon ausgegangen waren, dass sie ja eigentlich dazu da ist, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Ich danke dir für das Gespräch, das wir jetzt brechen, obwohl wir eine ganze Menge interessante Sachen nicht beredet haben. Das holen wir bei einer anderen Gelegenheit nach und weise noch darauf hin, dass in den philosophischen Brocken in 2 Wochen Ulrike Kadi und Franz Brammer über Paul Ricoeur sprechen werden.